Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Verlängerung, das sagen die Kernkraftbetreiber selber, und zwar jetzt, ist es möglich. Und zwar für all den Voraussetzungen, die dafür da sind.
Möglich ist es also, die letzten drei AKW im Land doch noch länger laufen zu lassen, sagt jedenfalls Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Wobei es auch viele gibt, die schon an diesem Punkt widersprechen würden. Aber selbst wenn es machbar wäre, wäre es auch klug, wäre es richtig, bevor im Winter die Lichter ausgehen. Wir gehen dieser Debatte gleich auf den Grund mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker in unserem Studio in Berlin. Bedrückende Nachrichten kommen heute aus Afghanistan, wo nach einem schweren Erdbeben im bergigen Osten des Landes nur Stunden nach der Katastrophe schon viele hundert Tote gemeldet werden. Und noch bedrückter ist man, wenn unser Korrespondent Peter Hornung die Verhältnisse dort schildert und wie sehr die Menschen auf sich selbst gestellt sind. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Heute ist der 22. Juni 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2, das sind die letzten drei Atomkraftwerke am Netz. Sie sollen Ende des Jahres vom Netz gehen oder vielleicht doch nicht, zumindest für eine Weile vielleicht noch weiterlaufen. Ralf Güldner vom Verband Deutsche Kerntechnik jedenfalls hat mit diesem Gedanken überhaupt kein Problem.
Viele Regierungsvertreter haben in den letzten Tagen das Wort in den Mund genommen, jede Kilowattstunde zählt. Die drei Kernkraftwerke könnten 4 Gigawatt installierter Leistung grundlastfähig CO2-arm anbieten. Also nochmal drüber nachzudenken, klar mit dem Ziel nicht auf Dauer und zu sagen, ich will langfristig wieder in die Kernenergie einsteigen, sondern um eine Zwischenzeit zu überbrücken. Ich glaube, das ist zulässig und ist angeraten.
Ich setze noch einen drauf und spiele Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor, der das nämlich ganz genauso sieht.
Wir haben einen Gasnotstand für den Winter. Wir bekommen noch eine riesen Stromlücke dazu, wenn wir die Kernenergie abschalten. Das ist Strom, der derzeit da versorgt wird für 10 Millionen Haushalte. Es ist meiner Meinung nach völlig unverantwortlich, die Kernenergie auslaufen zu lassen und damit die Probleme noch massiv zu potenzieren.
Also, das war der CSU-Politiker Markus Söder. Warum reden wir über dieses Thema diese Tage eigentlich so intensiv? Weil inzwischen klar geworden ist, dass Energie auch eine Waffe in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, weil er gerade die Gaslieferungen drosselt und damit bei uns die Sorge beschleunigt, dass Energie knapp werden könnte, richtig knapp, gegen Ende des Jahres zum Beispiel. Und in dieser Notlage wiederum könnte ja Atomstrom doch noch Hilfe in der Not sein. Unsere Expertin für solche Themen in Berlin ist Ann-Kathrin Büsker. Hallo Ann-Kathrin.
Hi, grüß dich.
Zwei Stimmen haben wir jetzt gehört. Relativ einseitig, ich gebe es zu. Gib uns einen Überblick über den Stand der Debatte. Wer ist dafür, wer ist dagegen, wenn wir im Moment über so eine Übergangslösung für die Atomenergie sprechen?
Ich würde gerne direkt eine dritte Stimme ergänzen und sie zitieren. Und du darfst danach mal raten, wer es gesagt hat. Und zwar im September 2021 sagte dieser jemand, ich war ja der erste Umweltminister in Deutschland, der ein Atomkraftwerk abgeschaltet hat. Und wir haben bis heute nicht das Problem von Atommüll endgültig gelöst. Und da jetzt wieder mit der Atomkraft anzufangen, glaube ich, ist keine Lösung für die Probleme, die wir haben. Selbst wenn andere Länder das tun wollten, für uns bringt es nichts. Was glaubst du, wer das gesagt hat?
Na, ich weiß es nicht. Also das Zitat ist mir nicht bekannt, aber ich vermute jetzt ganz stark, weil ich dich kenne, dass du dir rausgesucht hast, was der Söder früher mal gesagt hat.
Ganz genau, das hat Katharina Hamberger rausgesucht, meine Kollegin hier im Hauptstadtstudio, die ja für die CSU zuständig ist und genau dieses Interview mit ihm geführt hat im September 2021, zeigt einfach, dass Markus Söder, der ja gerne mal so U-Turns hinlegt in Sachen Meinungsfokussierung, auch in dieser Sache seine Meinung geändert hat. Er ist da aber durchaus auf einem Kurs, den viele auch in der CDU, natürlich auch der CSU vertreten. Die AfD ist ganz klar dafür, dass wir die Kernkraft verlängern und zwar nicht nur für diese Notsituation, sondern natürlich insgesamt. Da möchte man sozusagen den Wiedereinstieg. Und jetzt ist es so, dass auch eine Regierungspartei inzwischen so ein bisschen in diese Richtung blinkt, und zwar die FDP. Die hat noch keinen ganz klaren Kurs in dieser Sache. Johannes Vogel beispielsweise, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, der hat ins Spiel gebracht, ob man nicht sozusagen eine Streckung machen könnte. Also die drei Atomkraftwerke mit den vorhandenen Brennstäben noch ein bisschen länger laufen lassen könnte als bis zum 31. Dezember, um sozusagen einfach noch ein bisschen Strom rauszuquetschen. Dann bringt jetzt aber Parteichef Christian Lindner ins Spiel, dass man eigentlich über die nächsten 3 bis 5 Jahre ja reden würde, die schwierig werden würden. Und da hat sein Berater, der Ökonom Lars Feld, jetzt eben auch gesagt, ja, wenn man das macht, eine Verlängerung, dann muss man den Energiekonzernen eben auch eine Perspektive geben, damit die Geld machen können damit. Das habe ich jetzt mal paraphrasiert, das hat er so wortwörtlich nicht gesagt. Aber da tut sich im Moment was in der FDP in dieser Hinsicht, wohingegen ja die Regierungslinie ansonsten, also vom Bundeskanzler, aber auch vom Wirtschaftsminister ist, das kommt nicht in Frage. Da stehen einfach zu viele Dinge im Weg, die man nicht überwinden kann. Ein Atomkraftwerk kann man einfach nicht mal eben so weiterlaufen lassen, da müsste man ganz viele Dinge vorher klären.
Dann versuchen wir da doch mal weiterzukommen an diesem Punkt. Also praktische Fragen, sage ich jetzt mal, bevor wir zu den gravierenden anderen Themen kommen, die auch noch eine Rolle spielen. Klimakrise ist eins, der Krieg und die Sorge vor Energieknappheit ist natürlich ein anderes. Also bei den praktischen Fragen ging es doch in den letzten Tagen immer darum, und ich glaube, da spielen auch jetzt die Einlassungen von Johannes Vogel und von Christian Lindner eine Rolle, ob man das jetzt streckt über ein paar Monate oder über gleich ein paar Jahre. Das hat ja schon eine praktische Konsequenz. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, aber worauf ich hinaus will, wenn es um die Brennstäbe geht, da habe ich jetzt gerade von dem Herrn Güldner im Deutschlandfunk-Interview gelernt, die kann man entweder jetzt noch ein Weilchen weiter gebrauchen, damit kämen wir sozusagen über den Winter, oder man muss halt neue bestellen, dauert eine Weile, aber dann sind die 3 bis 4 bis 5 Jahre quasi, kann man die nutzen und das sollte man dann eben auch tun.
Ja, nur das Problem ist, an Brennstäbe kommst du halt nicht mal eben so dran. Die kannst du nicht bei dem Versandhändler deines Vertrauens im Internet bestellen, sondern die müssen tatsächlich ganz passgenau für das Atomkraftwerk hergestellt werden. Darauf hat der RWE-Chef hingewiesen, aber auch Herr Güldner in diesem Interview, was er heute im Deutschlandfunk gegeben hat. Also man braucht tatsächlich den passenden Brennstab fürs passende Atomkraftwerk, sonst funktioniert das in dem Reaktor schlichtweg nicht. Und Brennstäbe, der Markt dafür ist jetzt auch nicht so super riesig. Die müssten voraussichtlich auch erst produziert werden. Das heißt, hier ist eine Lieferzeit einzuberechnen. Die Bundesregierung hat hier mal kalkuliert mit 12 bis 18 Monaten. Das haben sie Anfang des Jahres gesagt. Unter Umständen könnte man das auch etwas schneller bekommen. In Klammern, wenn man Anfang des Jahres, also im März bestellt hätte, dann sähe es jetzt auch ein kleines bisschen anders aus. Aber die grundsätzliche Möglichkeit gibt es schon. Dann ist die Frage, kriegt man das hin ohne die Beteiligung russischer Unternehmen? Also viel von dem weltweit eingesetzten Uran kommt ja aus Russland bzw. Kasachstan. Hier gibt es durchaus andere Märkte, wo man auch Uran bekommen kann. Dann ist aber natürlich auch die Verarbeitung noch eine Frage. Also die schlichte Produktion, die Aufbereitung der Brennstäbe, auch da gibt es Mittel und Wege, um russische Unternehmen drumherum zu kommen. Aber es ist nicht ganz so leicht, weil die Russen hier tatsächlich auch sehr breit aufgestellt sind, auch mit Beteiligung. Das heißt, auch in dieser Frage muss man gucken, wie kriegen wir das Zeug so, dass Russland damit am Ende auch kein Geld verdient. Da gibt es Mittel und Wege, aber es ist halt auch nicht so einfach.
Also man müsste Klimmzüge machen, aber dieses Problem jedenfalls könnte man lösen und müsste dann eben gucken, wie weit man jetzt erstmal kommt, ob dann wieder eine Pause im nächsten Sommer möglicherweise anstünde, weil man dann eben wartet auf die neuen Brennstäbe oder wie siehst du das?
Und das ist genau das Problem. Wenn man die neuen Brennstäbe sich holt, dann muss man auch Sicherheitsüberprüfungen nachholen. Darauf hat das Umweltministerium heute auch nochmal in der Regierungspressekonferenz hingewiesen und auch das Wirtschaftsministerium vertritt ja diesen Standpunkt. Die haben im März ja schon mal die grundsätzliche Möglichkeit, ob das Ganze funktionieren kann, geprüft. Und sie sagen eben, in den vergangenen Jahren ist hier wenig in den, ich sage mal, Erhalt der Kraftwerke investiert worden, weil ja klar gewesen ist, sie werden abgeschaltet. Das heißt, hier hat man das Nötigste gemacht in Sachen Sicherheitstechnologie, auch in Sachen Investitionen, in Sachen Überprüfungen. Wenn man sich jetzt entscheidet, diese Kraftwerke noch länger laufen zu lassen, dann, so die Position der Bundesregierung, müsste man unter Umständen hier nochmal in die Sicherheitstechnologie investieren. Und das würde auch dazu führen, dass man die Kraftwerke eben für eine Weile auch vom Netz nehmen muss, wo sie keinen Strom produzieren. Der Verband Kerntechnik Deutschland sagt jetzt, nee, alles gar nicht so schlimm, die sind auf dem neuesten Stand der Technik, da muss man gar nicht so viel machen. In Klammern, es ist auch ein Lobbyverband.
Genau, so würde ich das auch einordnen, klar. Das heißt, beim Punkt Sicherheit würde ich jetzt mal sagen, unentschieden oder offene Debatte. Die einen sagen, wie der Markus Söder natürlich auch im Deutschlandfunk heute Morgen, also wir haben hier die weltweit sichersten AKWs, die werden von den Landesbehörden regelmäßig und dauernd überprüft. Die sind auf einem super Stand, also wo ist das Problem? Und die anderen sagen, die sind jetzt schon eine ganze Weile so gelaufen, da stünde jetzt einiges an und das würde uns in Schwierigkeiten bringen.
Naja, im Prinzip haben beide recht, weil für das, wo sie eingeplant sind, nämlich das Laufen bis zum Jahresende, sind diese Kernkraftwerke auf einem Top-Stand, sind die sicher. Aber die Frage ist eben das darüber hinaus. Und Kerntechnologie ist ungefähr das Fortschrittlichste, aber auch das Gefährlichste, was die Menschheit zu bieten hat. Viele erinnern sich an Tschernobyl. Fukushima kann man ins Feld führen. Das ist eine Technologie, die will man unter bestimmten Sicherheitsstandards tatsächlich nur weiterfahren. Und hier signalisieren eben auch die Konzerne, dass sie ja eigentlich nicht so wirklich ein Interesse daran haben, das weiterzumachen. Weil wer haftet dann im Zweifelsfall dafür, wenn es Sicherheitsrisiken gibt? Sind die Konzerne? Haben die nicht so richtig viel Bock drauf? Alternative wäre, dass der Staat hier einsteigt, könnte sowieso notwendig werden, wenn Investitionen fällig wären, also tatsächlich nochmal was gemacht werden muss. So, und der Staat als Betreiber von Atomkraftwerken, die jetzt nicht so hundertprozentig sicher sind, das kann man wollen, aber es ist schon ein starkes Stück.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, einige Punkte, die dafür und dagegen sprechen. Jetzt nehmen wir mal noch die anderen Aspekte, die eine Rolle spielen, mit rein. Also wenn zum Beispiel der Ralf Güldner vom Verein für Kernenergietechnik sagt, also das sind 6% unserer aktuellen Stromerzeugung. Markus Söder sagt 10 Millionen Haushalte in Deutschland, für die billiger Strom leicht zu haben wäre, zugunsten des Klimaschutzes und in einer Ausnahmesituation, wo wir möglicherweise hier in ein riesen Energieloch reinlaufen können. Sollte das noch Gewicht haben in der Debatte oder sagst du, also mit diesen ganzen Sicherheitsfragen und den Schwierigkeiten, ist das eigentlich schon Ende der Debatte?
Ich glaube, diese Debatte wird weitergehen. Sie wird auch sich in den kommenden Wochen nochmal verstärken, weil wir ja gerade in eine Situation reinlaufen, wo die Energiesituation kritischer wird. Wir haben jetzt über Nord Stream 1 noch 40% Erdgas, die wir aus Russland bekommen. Wir haben noch andere Quellen, aus denen wir Erdgas bekommen. Aber wenn sozusagen diese Pipeline dicht gemacht werden sollte, dann können wir unsere Speicher nicht mehr bis zum Winter füllen. Dann müssen wir gegebenenfalls die sogar jetzt schon anzwacken. Und es gibt ja terminiert eine Wartung dieser Nord Stream 1 Pipeline, die Mitte Juli stattfinden soll. Es kann sein, dass dann erstmal gar kein Gas mehr fließt. Und es kann auch sein, dass die Russen danach kein Gas mehr rüberschicken. Und dann stehen wir da und sind sozusagen der Junkie, dem der Stoff abgeschnitten wurde. Und wie hat Habeck das gestern beim Tag der Industrie des BDI gesagt? Dann droht uns eine Wirtschaftskrise, die schlimmer werden könnte als das, was wir in der Corona-Pandemie erlebt haben. Insofern ist die Bundesregierung ja gerade bemüht, Gas zu sparen, wo es geht. Und da kommt jetzt halt diese Atomkraftdebatte ins Spiel. Im Moment haben wir halt noch einen gewissen Anteil von Gas, der zur Stromproduktion eingesetzt wird. Es waren ursprünglich mal 14% der jährlichen Stromproduktion. Es ist jetzt weniger, das aus Gas produziert wird. Das soll jetzt ja kompensiert werden durch Kohlestrom. Also Strom aus Kohleproduktion. Das ist fürs Klima richtig beschissen, sagen wir es, wie es ist. Das tut uns allen auf lange Sicht gesehen auch überhaupt nicht gut. Und in dieser Situation jetzt diese 5 bis 6%, die Kernenergie im Moment noch ausmacht, da noch rauszunehmen aus dem gesamten Strommix und die sozusagen auch noch kompensieren zu müssen, das ist technisch aus meiner Sicht alles machbar, aber eben zum Preis eines erhöhten CO2-Ausstoßes. Und da kann man schon die Frage stellen, ob es nicht andere Wege gäbe. Man muss aber dazu sagen, dieses Bild, was da aufgemacht wird von, das ist alles total einfach, das ist auch ökologisch wertvoller Strom, weil er ist CO2-frei. Okay, das ist er in dem Fall auch im Vergleich zur Kohle, aber er ist nicht günstig. Er ist überhaupt nicht günstig. Wir müssen die Brennstäbe besorgen und, was ich eben gesagt habe, wenn der Staat da einsteigen muss in Form von Investitionen und auch wenn Herr Güldner sagt, das wird voraussichtlich gar nicht notwendig sein, in Klammern Lobbyverband, es ist davon auszugehen, dass das passieren wird. Und dann wird es für uns alle überhaupt nicht günstig.
Aber muss man nicht auch sagen, wenn Markus Söder sagt, also wer jetzt dauernd Argumente versucht zu finden, warum das alles überhaupt nicht geht, dass man A, einen Kraftakt ja auch in anderer Hinsicht jetzt unternimmt, um irgendwie an die Energieversorgung sicherzustellen und B, wir eben gar nicht wissen, wie gravierend die Situation wird. Und dann spielt C sozusagen das eine Rolle, was der Wirtschaftsminister jetzt schon zu spüren bekommt, Robert Habeck, der ja schon erkennbar natürlich ein Riesenproblem damit hat, jetzt wieder Öl und Braunkohle ins Spiel zu bringen. Alles Sachen, die die Grünen ja eigentlich hinter sich lassen wollten. Und kann man ihnen dann sozusagen zumuten, jetzt doch ganz nüchtern darauf zu schauen, ob das nicht vielleicht uns alle auf die sichere Seite bringt, bei all der Ungewissheit, die vor uns liegt.
Naja, die schwierige Situation ist ja, dass man eben nicht hundertprozentig sagen kann, hey, wir lassen die Atomkraftwerke länger laufen und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Weil ich habe ja gerade eben beschrieben, das hilft uns im Bereich des Stroms. Die Mangellage, die wir aber haben werden, die betrifft den Gasbereich. Wofür brauchen wir Gas? Für industrielle Prozesse in hohem Maße und für unsere Wärmeversorgung der normalen Haushalte. Bei diesem Problem helfen uns Kernkraftwerke nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Seitendiskussion, die aufgemacht wird, um das Gas aus der Verstromung rauszubekommen. Das ist der einzige Punkt, wo uns die Kernkraftwerke tatsächlich helfen. Bei dem viel größeren Problem, dass wir dann im Zweifelsfall zu wenig Gas haben, helfen uns die Kernkraftwerke überhaupt nicht. Insofern kann man auch sagen, wir verschenken gerade total viel Gehirnschmalz, um über etwas zu diskutieren, was uns bei dem eigentlichen Problem der drohenden Gasmangellage überhaupt nicht hilft.
Und dann sind wir noch gar nicht bei der Frage, was das alles für die Suche nach einem Lager für den ganzen atomaren Müll bedeutet und in welche Situation uns das bringen würde, wenn wir die letzten drei zumindest, manche wollen ja sogar noch mehr, wenn wir die Atomkraftwerke dann noch ein paar Jahre länger laufen lassen.
Ja, also mal ganz ehrlich betrachtet, ich glaube, das macht den Kohl dann am Ende auch nicht mehr fett, wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen mehr stark radioaktiven Atommüll produzieren für 3 bis 5 Jahre. Aber natürlich, wir haben im Moment immer noch kein Endlager für hochradioaktiv verstrahltes Material. Die Endlagersuche ist total komplex. Bis 2031 soll da ein Endlager gefunden sein, 2050 dann eingelagert werden. Und das ist ja in so einem Stufenverfahren. Im ersten Schritt haben die herausgefunden, welche Gebiete in Deutschland überhaupt dafür in Frage kommen würden. Also wo die möglichen Gesteinsschichten sind. Und schon als diese Karte veröffentlicht wurde, gab es einen Riesenaufschrei. Was? Bei uns? Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist sozusagen ein Konflikt, der in den nächsten Jahren wieder hochkommen wird. Im Moment nimmt das keiner so richtig wahr. Aber wenn konkreter herausgearbeitet wird, welche Gegenden wirklich in Frage kommen und ehrlicherweise, in Bayern gibt es ziemlich viel Gestein, was sich dafür eignen würde. Und ich gehe davon aus, dass Markus Söder als erster ganz oben auf der Palme ist, wenn sich rausstellt, oh, ein super Endlagerstandort ist in Bayern.
Stündlich korrigieren die Nachrichtenagenturen heute die Opferzahlen in Afghanistan nach oben. Bei 1.000 sind sie inzwischen angekommen. Und die Katastrophe im bergigen Grenzgebiet zu Pakistan ist noch keine 24 Stunden her. Quasi stündlich muss auch unser Korrespondent Peter Hornung in Delhi neue Berichte in die ARD schicken und findet zwischendurch doch Zeit für eine Verabredung für diesen Podcast, um zu schildern, welche Verwüstungen das schwere Erdbeben angerichtet hat.
Ja, das ist eine grauenhafte Situation. Es gibt viele Bilder von zerstörten Gebäuden, von Lehmhütten dort, von Lehmhäusern. So sind die Häuser in dieser Region gebaut, die einfach von diesem Erdstoß beziehungsweise von den 2 Erdstößen, die es gab, zerstört wurden. Und zwar mitten in der Nacht um 1.30 Uhr. Und das muss man sich vorstellen, das ist eine Bergregion. Es ist eigentlich keine dicht besiedelte Region, aber trotzdem gibt es dort auch kleinere Städte. Die Menschen wurden im Schlaf davon überrascht. Und während wir hier sprechen, schreibe ich gerade mit jemandem in Paktika, in dem Bezirk, der schildert mir, wie es ihm dort ergangen ist in der letzten Nacht. Der sagte, es war plötzlich dieser Erdstoß, alle haben angefangen zu schreien, man hat nichts gesehen, man hat versucht irgendwie auf die Straße zu laufen und da waren schon die ersten Schwerverletzten, da waren schon die Toten. Das war ein Erdbeben, ein richtig schweres Erdbeben, das auch einen großen Schaden ausgelöst hat.
Wie groß müssen wir uns überhaupt die Region vorstellen, die da betroffen ist an der Grenze zu Pakistan?
Ja, das ist eine Region, das hat vielleicht so 100, 150, 200 Kilometer im Durchmesser. Das ist, wie gesagt, eine sehr wenig besiedelte Region, eine strukturschwache, eine arme Region, ländliches Gebiet. Es grenzt an Pakistan. Aus Pakistan gibt es allerdings bisher kaum Berichte über Schäden oder gar über Verletzte oder Tote. Das heißt, das ist eine Region, die ohnehin schon vernachlässigt ist und die ohnehin in der jetzigen Krise, so geht es ja gerade ländlichen Gebieten in Afghanistan, besonders zu leiden hat.
Jetzt lese ich von einer Krisensitzung im Präsidentenpalast der Taliban-Regierung in Kabul, um Hilfe zu organisieren. Nun waren ja die Taliban nie besonders bekannt dafür, dass sie gute und effiziente Verwaltungsarbeit leisten können. Was kann die Regierung in Kabul jetzt machen? Was macht sie?
Naja, Die Taliban, und das hat man in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder gesehen, können ja kaum einen Staat machen ohne ausländische Hilfe. Die sind ja auf Geld aus dem Ausland angewiesen. Sie haben ein Katastrophenschutzministerium, ja, und die Taliban-Führer stellen sich jetzt hin und sagen, wir helfen, wir schicken dort Hilfe hin, wir helfen den Hinterbliebenen, wir helfen den Verletzten. Aber was haben sie denn eigentlich zum Helfen? Der Mann, der mir das schildert, aus Pakistan, der sagt, also aus Kabul ist hier noch keiner vorbeigekommen. Es gibt hier Krankenwagen, die sind vom örtlichen Krankenhaus. Es gibt auch Bilder von Militärhubschraubern, die dort landen. Aber dann werden die Schwerverletzten auf Decken dahin getragen, weil es nicht mal Tragen gibt. Ja, die werden zu diesen Hubschraubern getragen und nach Kabul gebracht in Krankenhäuser, die auch so schon überlastet sind. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation und die Taliban können das ohne ausländische Hilfe nicht bewältigen.
Nach der Übernahme der Macht vor knapp einem Jahr sind ja auch viele westliche Unterstützer abgezogen aus Afghanistan. Humanitäre Hilfe war allerdings immer ausgenommen. Also wo stehen wir da jetzt, wenn es darum geht, international Hilfe zu organisieren?
Es ist ganz klar, es braucht humanitäre Hilfe. Es braucht Hilfe für diese Menschen. Es ist ja schon so, dass seit der Machtübernahme der Taliban auch die Hilfsorganisationen wieder zurückgekommen sind. Viele, manche sind auch gar nicht gegangen. Die Vereinten Nationen sind ja da. Das Welternährungsprogramm als Unterorganisation der Vereinten Nationen. Es ist tatsächlich so, dass es ein Engagement gibt. Aber die haben ja schon jetzt alle Hände voll zu tun. Die haben ja jetzt schon die Hungernden Afghanistans zu ernähren. Und jetzt kommt noch diese Katastrophe dazu. Es hat sich Pakistan bereit erklärt, alles Mögliche zu tun für Afghanistan. Die Frage ist, wie viel wird das sein? Die Türkei schickt Hilfsdienste dorthin, Hilfsteams. Es haben sich auch deutsche Hilfsorganisationen schon zu Wort gemeldet. So sind die Johanniter mit einem Erkundungsteam in die Region unterwegs. Es ist ganz klar, es braucht jetzt dringend internationale Hilfe für das Land, für die Menschen.
Und ist das nicht einigermaßen erstaunlich, wie schnell jetzt doch die Hilfe anläuft?
Ja, es ist so, aber es ist auch ganz klar, dass bei solchen Katastrophen nicht lange gefragt wird, wer regiert. Ob das jetzt ehemalige Terroristen sind, wie die Taliban von vielen gesehen werden, oder ob das eine demokratische Regierung ist. Ich glaube, das sind Fragen, die man in so einem Moment auch gar nicht stellen sollte. Da sind Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Da sind Menschen, die alles verloren haben. Da sind Menschen, die noch unter diesen Trümmern liegen und auch auf Bergung, auf Rettung hoffen. Und deshalb denke ich, dass man da jetzt auch außer Acht lassen sollte, dass die Taliban in Kabul regieren. Man soll den Menschen in dieser Region helfen.
Ich habe nochmal nachgesehen, dass das ja wirklich keine Seltenheit ist. Erdbeben, gerade in dieser Region. 2015 gab es da ein Erdbeben mit mehr als 200 Opfern. 2002 wurden 1.000 Tote gezählt. Jetzt sagen Sie uns, jetzt ist der Stand schon 1.000 Tote. Aber auch Sie erwarten, das ganze Ausmaß, das wird man erst was in Tagen, in Stunden möglicherweise erst so einigermaßen überblicken können?
Auf jeden Fall. Also es ist ganz klar, es sind noch viele Menschen verschüttet. Und viele dieser Menschen, die verschüttet sind, selbst wenn sie jetzt noch leben, werden es möglicherweise nicht überleben. Das heißt, die Opferzahlen werden noch deutlich steigen. Und ja, man kennt Erdbeben in dieser Region aus den vergangenen Jahren und vergangenen Jahrzehnten. Aber in dieser Region, das ist ja nicht Japan, es ist ja kein Land, was Geld hat, was bauen kann, dass es einem Erdbeben auch standhält. Auch hier in Indien, wo ich bin, da wird so gebaut, dass es Erdbeben standhält. Afghanistan ist ein armes Land. Die Leute sind froh, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Die bauen die Häuser, die Hütten dort mit Lehm. Und wenn dann tatsächlich alle paar Jahre ein solches Erdbeben kommt, dann sind sie dem relativ schutzlos ausgeliefert.
Würden Sie sagen, das ist quasi ein Argument, nochmal an die internationale Gemeinschaft nochmal zu überlegen, welche Zusammenarbeit man jetzt wieder hochfahren muss oder ob man sie sehr viel stärker wieder ausbauen muss, etwa mit Blick auf erdbebensichere Häuser, gerade in solchen Regionen?
Ich glaube, das ist was mittelfristig oder langfristig Sinnvolles, aber wo soll man da anfangen in Afghanistan? Die letzten Erdbeben waren im Norden Afghanistans, die richtig schweren. Ich glaube, so etwas kann ein Land nur aus eigener Kraft machen, aber davon ist Afghanistan tatsächlich noch Jahre, Lichtjahre, möchte ich fast sagen, entfernt.
Das war der Tag an diesem Mittwoch, dem 22. Juni 2022. Anmerkungen, Kommentare und so weiter gerne über dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören heute. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.